Vielen Dank für dieses wunderbare Lied. Wie groß ist unser Gott? Ich freue mich, wenn wir es einmal, ich hoffe, alle miteinander am großen gläsernen Meer singen werden. Was für ein Chor wird das sein? Die heutige Predigt ist überschrieben der Fluch von Meros oder das Siegeslied der Überwinder. Und ich möchte beginnen mit vier Beispielen, denn wir leben in einer Zeit, in der wir Dinge mitbekommen, die uns sicherlich alle irgendwo belasten. Erstens, München, 12. September 2009, S-Bahn. Dominik Brunner, Manager einer Firma in München, beobachtet, wie zwei Jugendliche an einem S-Bahnhof im Großraum München auf vier jüngere Kinder brutal einschlagen. Der Geschäftsmann sieht Gefahr für die vier Kinder und versucht, sich schützend vor sie zu stellen. Mit geballten Fäusten gingen die Täter gegen den Manager vor. Selbst als er am Boden liegt, treten sie auf ihn brutal ein. Die Kinder schreien um Hilfe, doch die Menschen schauen weg oder sie laufen einfach weg. Und Dominik Brunner stirbt. Erst nach einer halben Stunde trifft die Polizei ein. Da ist Dominik Brunner schon seinen Verletzungen erlegen. Die Kinder verstehen die Welt nicht. Wieso hat ihnen keiner geholfen? Berlin, 16.02.2011. Nach einer Hetzjagd im U-Bahnhof Lichtenberg haben jugendliche Schläger in Berlin einen 30-Jährigen halbtot geprügelt. Passanten sollen tatenlos zugeschaut haben. Sie alarmierten die Polizei erst, als das Opfer bewusstlos am Boden lag. Selbst erfahrene Ermittler sind schockiert. Neu-Delhi, Indien, 14. Januar 2013. Während einer Busfahrt wird im Beisein ihres Freundes eine 23-jährige Medizinstudentin brutal von fünf Männern vergewaltigt. Die Männer sehen nicht nur zu, sie beteiligen sich sogar an diesen Freveltaten. Die Frau stirbt nach einigen Tagen, der Freund überlebt schwer verletzt. Wo waren die anderen? Was tat der Busfahrer? Durban, Südafrika, 31.12.1997. Ein Mann aus Erlangen geht abends mit seiner Frau und seiner Familie spazieren an der stark belebten Strandpromenade von Durban. Er wird plötzlich auf der Promenade mitten unter hunderten Menschen von drei Jugendlichen überfallen, niedergestochen, ausgeraubt. Und die Frau schreit um Hilfe, aber niemand hört zu. Sie fleht und bittet die Mitmenschen an, gib mir wenigstens ein Handy. Erst nach einer halben Stunde ist jemand bereit, das Handy zu geben und die Polizei anzurufen. Bis sie kommen, ist er verstorben. Schreckliche Freveltat. Unglaubliches Unrecht. Abscheulich. Jeder vernünftige Mensch würde sagen, man ist einfach sprachlos, man ist entsetzt. Und wir als Christen noch mehr, denn wir wollen eine saubere, eine gute Gesellschaft haben. Und wir wollen als Christen auch dazu beitragen, dass man sich sicher und freiheitlich fühlt. Unterlassene Hilfestellung. Obwohl Menschen anwesend sind, könnten sie helfen, aber sie tun es nicht. Was mag die Ursache sein? Ist es menschliche Kälte? Ist es Feigheit? Ist es Angst, dass ich selbst Ärger bekomme, wenn ich mich da einmische? Oder Bequemlichkeit? Ist es eine niedrige moralische Gesinnung vielleicht? Hat man sich schon gewöhnt an diese Art Vorfälle? Denn in der Presse sind sie ja laufend. Das waren ja nur vier Beispiele. Hat man keine innere Stärke und Moral und Standfestigkeit mehr in dieser Generation? In Deutschland gibt es eine Definition für unterlassene Hilfeleistung. Und da steht im Gesetzbuch, im Strafgesetzbuch wie folgt. Die unterlassene Hilfeleistung ist in § 323c Strafgesetzbuch normiert. Danach wird derjenige, der bei einem Unglücksfall keine Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und möglich war, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bestraft. Voraussetzung ist das Vorliegen eines Unglücksfalles oder einer gemeinen Gefahr oder Not. Als Unglücksfall wird ein plötzlich eintretendes Ereignis bezeichnet, das eine erhebliche Gefahr für ein Individualrechtsgut mit sich bringt. Zum Beispiel eine begangene gefährliche Körperverletzung. Und so weiter und so fort. Vielleicht noch der letzte Satz. Der Vorsatz muss sich auf die Gefahrenlage und auf das Bewusstsein, zur Hilfeleistung verpflichtet zu sein, beziehen. Und im Satz noch davor wird von einem Täter gesprochen. Derjenige, der nicht Hilfe leistet, wird plötzlich auch zu einem Täter. Und er wird auch so genannt, und muss mit einer Verurteilung durch einen Richter rechnen. Gibt es so etwas auch im geistlichen Bereich? Unterlassene Hilfestellung im Glaubensleben? Vielleicht sogar bei religiösen Menschen? Wir schlagen mal auf Richter 5. Richter, Kapitel 5. Da wird, wenn wir die Überschrift uns anschauen, das Siegeslied Deborahs und Baraks beschrieben. Und ich möchte mit euch den Vers 23 lesen. Richter 5, 23. Und mitten in diesem Lied, was Gott verherrlicht und den Sieg des Volkes Israel, plötzlich dieser Text. Verflucht die Stadt Meros, sprach der Engel des Herrn. Ja, verflucht, verflucht nur seine Bürger, weil sie dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen sind, dem Herrn zu Hilfe mit den Helden. Was ist geschehen? Wieso erwähnt Deborah und Balak diese Stadt? Wenn wir eine Seite zurückblättern, so ist es zumindest bei mir, dann lese ich Richter 4, 1 bis 7 und da steht geschrieben, als aber Ehud gestorben war, taten die Kinder Israel wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kanaaniter, der in Hazor regierte und sein Heerführer war Sisera, der in Haroset Goyim wohnte. Da schrien die Kinder Israel zum Herrn, denn er hatte 900 eiserne Streitwagen. Und er unterdrückte die Kinder Israels mit Gewalt 20 Jahre lang. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel zu jener Zeit. Und sie saß unter der Deborah-Palme zu Gericht zwischen Rama und Bethel auf dem Bergland Ephraim. Und die Kinder Israels kamen zu ihr hinauf vor Gericht. Und sie sandte hin und ließ Barak rufen, den Sohn Abinoams von Kedesh Naphtali, und sprach zu ihm, hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naphtali und von den Söhnen Sebulons? Denn ich will Sisera, den Heerführer Jabins, mit seinen Streitwagen und mit seinem Heerhaufen zu dir an den Bach Kishon ziehen lassen und ihn in deine Hand geben. Bis hierher. Was ist geschehen? Es gab eine Not in Israel. Das Volk war wieder mal abgefallen und von der wahren Gottesanbetung abgekommen. Heidnische Praktiken und Götzenanbetung haben sie peu à peu übernommen. Das Volk Gottes unterdrückt und es schrie um Hilfe. In der Not erinnert sich jeder Mensch, dass es doch einen lebendigen Gott gibt. So auch in Israel. Und so ruft man Gott um Hilfe an. Und Gott beruft eine Frau, Deborah, und einen Mann namens Barak, Israel zu erretten aus des Feindes Hand. Barak sammelte das Volk ein und manche Stämme kamen und waren mutig, aber eine Stadt namens Meros, übrigens nur 10 Kilometer südlich von dieser Stadt, wo Barak wohnte, wie es in der Bibel heißt, Kadesh Naphtali, diese Stadt war gleichgültig. Ja, nicht nur das, sie verweigerten sogar Hilfe, obwohl es eine Krise im Volke Israel gab. Und weil sie nicht bereit waren zu helfen, sprach wer den Fluch? Der Engel des Herrn sprach einen Fluch über diese Einwohner dieser Stadt. Ihre Sünde war nicht Übertretung, sondern Unterlassung. Sie taten nichts in einer Zeit der Not für Gottes Gemeinde und daher fiel der Fluch Gottes auf sie. Im Bible Commentary, Band 2, Seite 336 steht, kein anderer Bibeltext aus dem Buch Richter ist so eine deutliche Warnung an die Gemeinde heute. Im Angesicht dessen, dass heute die Endzeit dringend nach Helfen für Gottes Werk schreit, sind viele Glieder gleichgültig und leben einen egoistischen Lebensstil für sich. Sie sagen, die Gemeindearbeit sollen doch die machen, die gewählt worden sind. Der Pastor vielleicht oder die gewählten Beamten oder der Älteste oder wer auch immer. Aber ich, sagen sie, habe keine Zeit. Ich habe ja schon selbst so viel zu tun. Sie übernehmen keine Verantwortung. Der Fluch von Meros wird genauso über diese untreuen Christen ausgesprochen werden. Es sei denn, sie ändern ihr unkooperatives Verhalten. Gibt es noch mehr Beispiele aus der Bibel? Viele. Einfach ein paar Kapitel weiter. Richter 8. Richter Kapitel 8 und dort 4 bis 7 lesen wir etwas über Gideon. Und da heißt es, als nun Gideon an den Jordan kam, ging er hinüber mit den 300 Mann, die bei ihm waren. Die waren müde und setzten dennoch die Verfolgung fort. Und er sprach zu den Leuten von Sukkot, gebt doch dem Volke, das bei mir ist, einige Laibe Brot, denn sie sind erschöpft. Und ich jage den Königen der Midianiter Sebach und Zalmunna nach. Aber die Obersten von Sukkot sprachen, ist denn die Faust Sebachs und Zalmunas schon in deiner Hand, dass wir deinem Heer Brot geben sollten? Gideon sprach, wohlan, wenn der Herr Sebach und Zalmunna in meine Hand gibt, so will ich euer Fleisch mit Dornen aus der Wüste und mit Disteln dreschen. Unterlassene Hilfestellung. Mehr Beispiele gefällig? Abigail und Nabal. Wir kennen die Geschichte. 1. Samuel 25 steht sie, wer sie nachschlagen möchte. David bittet um etwas Nahrung für sich und seine Leute. Und was macht Nabal? Obwohl David sogar Nabal mit seinen Herden beschützt hatte, verspottet dieser ihn und frohlockt noch über seine unterlassene Hilfeleistung und seinen Geiz. Denken wir an die Geschichte von Naboth. 1. Könige 21, wer sie nachlesen möchte. Denken wir daran, wie die Ältesten und die Oberen der Stadt Jezreel in Samaria dem Naboth, dem Weinbergbesitzer, nicht zu Hilfe gekommen sind, als Ahab durch eine Verschwörung seinen Weinberg stahl. Nicht nur das. Sie taten mit dem König und mit der Isabel, haben falsche Anschuldigungen vors Gericht gestellt und haben ihn schließlich ermordet. Und das, obwohl alle wussten, das war Lüge. War ihm jemand zu Hilfe gekommen aus der ganzen Stadt? Nein, niemand. Oder denken wir an Johannes, den Apostel, der über Diotrephes in 3. Johannes 9 und 10 geschrieben hat. Aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein will oder möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet und damit nicht genug. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Also da war ein Gemeindeleiter, der hat so die Leute nach seinem Belieben weggeschubst und hat das Werk nicht gefördert, sondern nur sich selbst gefördert. Und es gibt noch viele andere Beispiele in der Bibel. Was denkt Gott darüber? Wie kommentiert die Bibel und der Geist der Weissagung dieses Verhalten? Jakobus 4,17. Wer nun Gutes tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Offenbarung 3, 15 und 16, der bekannte Text über Laodicea. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Im Zeugnisse 5 schreibt Geist der Weissagung, viele aus unserem Volk sind lauwarm. Sie nehmen die gleiche Haltung wie Meros ein, weder für noch gegen, weder kalt noch warm. Sie hören die Worte Christi, aber sie tun sie nicht. Wenn sie in diesem Stadium verharren, wird er sie mit Abscheu verwerfen. Viele von denen, die viel Licht hatten, denen große Möglichkeiten sich boten und geistliche Vorrechte genossen, preisten Christus und die Welt in einem Atemzug. Sie beugten sich vor Gott und sie beugten sich vor dem Mammon. Sie verbinden sich mit der Welt und doch beanspruchen sie, Gottes Kinder zu sein. Sie wünschen sich Christus als Erlöser, jedoch verweigern das Erdulden seines Kreuzes und das Tragen seines Jochs. Möge der Herr dir Gnade geben, schreibt sie hier weiter. Denn wenn du weiterhin diesen Weg gehst, wird nichts als Böses dir vorhergesagt werden können. Was sagt die Bibel noch? Der Gerechte wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Ernste Themen. Ernste Themen in einer Zeit, in der das Volk Gottes hören muss, wie es um ihn steht. Es gibt noch mehr Gleichnisse in der Bibel darüber. Denken wir an den Feigenbaum, als der Herr Jesus den Feigenbaum sieht und er sagt, wieso hat er keine Früchte? Und weil er keine Früchte hat oder sie nicht innerhalb von wenigen Tagen bringt, kann er verdorren. Wir wissen, dass es aufs Volk Israel gemünzt war. Denken wir an den faulen Knecht. Denken wir an die Einladung zur Hochzeit, wo jeder seine Ausrede hatte. Es gibt Gemeindeglieder, und das ist ein sehr starkes Zitat hier, die den Bewohnern Meros ähnlich sind. Der missionarische Eifer hat bei ihnen noch nie Wurzel geschlagen. Die Aufrufe zur Auslandsmission haben sie nicht zu Taten aufgerüttelt. Was werden sie einmal Gott antworten, wenn sie nichts für sein Werk getan haben und auch nichts, um selber Menschen für Christus zu gewinnen? Sicher werden sie einmal ihre Verurteilung empfangen, du böser und fauler Knecht. Wenn du eine Krise in der Gemeinde siehst und schaust weg, kann es sein, dass du dann die gleichen Probleme hast wie im geistlichen Gebiet, wie die anderen Menschen, die vielleicht in der U-Bahn oder sonst wo wegschauen? Wegschauen, obwohl deine Gemeinde angegriffen wird? Auch das ist unterlassene Hilfestellung, die Gott scharf verurteilt. In Jakobus 2,24 steht geschrieben, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch Glauben allein. Oft lässt sich der Charakter eines Menschen auf die einfachste Weise prüfen. Die in Zeiten der Gefahr nur auf ihre eigenen Bedürfnisse bedacht waren, sind nicht die Männer, auf die man sich im Notfall verlassen kann. Verträge und Bequeme ist kein Platz im Werk Gottes. Gott kann ebenso gut durch viele wie durch wenige erretten. Er wird nicht so sehr durch die große Anzahl geehrt, als durch den Charakter seiner Helfer. Was war die Sünde von Meros? nichts tun. Nicht wegen großer Verbrechen wurden sie verurteilt, sondern weil sie, und es steht was Interessantes da, dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen sind. Martin Luther King ist ja bekannt. Der schwarze Bürgerrechtler sagte einmal, unser Leben beginnt an dem Tag zu enden, wenn wir über Dinge schweigen, die Unrecht sind. Oder er sagte, am Ende unseres Lebens werden wir uns nicht an die Worte unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen unserer Freunde. Der 16. Präsident der USA, Abraham Lincoln, sagte einmal, die Sünde des Schweigens, wenn sie eigentlich protestieren müssten, das macht die Menschen zu Feiglingen. Unterlassene Hilfestellung? Wollen wir einige Beispiele auch aus der Neuzeit noch hören, von der Gemeinde? Es gibt ja dieses schöne Buch für die Gemeinde geschrieben. Ich denke, einige von euch haben es sicher. Es ist ein sehr schönes und wertvolles Buch. Und in dem Band 1, in den ersten 70, 80 Seiten in etwa, spricht Ellen White darüber, wie man mit ihr umgegangen ist. Interessant. Sie schreibt, seitdem ich meine Arbeit begonnen habe, schreibt sie auf der Seite 72, bin ich Hass, Vorwürfen und Lügen ausgesetzt gewesen. Gemeine Anschuldigungen und Verleumdungen wurden begierig aufgenommen und von Rebellen, Formalisten und Fanatikern weit verbreitet. Prediger von sogenannten orthodoxen Gemeinden reisen von Ort zu Ort, sogar um die siebenten Tagsadventisten zu bekämpfen. Dazu benutzen sie vor allem meine Schriften. Die Spötter der letzten Tage werden von diesen Predigern geführt, die behaupten, Gottes Wachposten zu sein. Eins nach dem anderen steht hier drin, wie sie gelitten hat, auch durch die eigene Gemeinde, aber auch durch andere Christengemeinden. Ging es dir vielleicht persönlich auch schon mal so? Ein guter Freund sagte mir mal etwas humorvoll mit einem Augenzwinkern, aber doch mit einem halbwahren Satz, jede gute Tat muss ja schließlich bestraft werden. Anstatt zu helfen, wird man oft kritisiert und schlecht gemacht. In 2. Timotheus 3, Vers 12 steht, und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden, Verfolgung erleiden. Wie ist es bei uns in der Gemeinde? Schauen wir mal auf uns. Wenn die Gemeinde vielleicht einen Missionseinsatz macht, Einladungen verteilt, Menschen anspricht, um sie für Christus zu gewinnen, Lieder singt in Heimen oder was auch immer sie tut, bin ich da dabei? Kann es sein, dass ich mich hier nie einbringe, weil ich einfach zu bequem bin oder ich mich vielleicht sogar schäme für eine gewisse Sache? Bin ich vielleicht auch im Geiste ein Einwohner Meros? Anderes Beispiel. Nicht lange her, ein eingeladener Evangelist wird von einigen denunziert und Rufmord mit ihm betrieben. Anstatt ihm die Hände zu halten, wie bei Mose, als er im Kampf war, oder wie bei Deborah und Barak, der jede Hilfe brauchen konnte, macht man ihn schlecht und betreibt Rufmord und stellt ihn in die rechte Extremecke. Auf Kosten der Wahrheit und aus Freundschaft zur Ökumene verweigert man ihm Unterstützung. Noch schlimmer, man schlägt sogar in die gleiche Kerbe wie die Feinde des Evangeliums. Unterlassene Hilfestellung. Auch die Erfahrung, dass Gottes Gemeinde von manchmal Wölfen innerhalb der Gemeinde angegriffen wird und dessen Hirten die Herde nicht schützen, ist nicht neu. In Hesekiel 34 lesen wir sehr viel über untreue Hirten. Ein Noch ein Beispiel aus Konstanz, was ich selbst erlebt hatte bei der ASI-Tagung 2011. Bei einem Missionseinsatz der Stadt treffen wir eine Frau, die wir zu Vorträgen und zum weiteren Bibelstudien eingeladen haben. Als sie sich so das Ganze anhört, sagt sie nach einer Weile mit einem ernsten Blick: Warum kommt ihr erst jetzt damit heraus? Wieso lebe ich mein ganzes Leben und habe davon nichts gehört? Wieso hören wir diese gute Botschaft nicht in der Presse? Wieso seid ihr so versteckt? Ich muss euch sagen, ich war sprachlos zu dieser Zeit. Denn ich musste innerlich nicken, denn ich wusste, es ist so. Die Adventbotschaft gehört auf die Hauptstraßen der Welt und nicht in die Seitengassen. Wo bin ich? Bin ich da dabei? Habe ich Gottes Sache für meine Sache genommen? Komme ich dem Herrn zu Hilfe? Täglich sterben Menschen ohne Christus, weil sie nie von ihm richtig gehört haben oder ihnen keine Hand gereicht wird. Kommen wir zu einem besseren Teil der Predigt. Jesus, unser Vorbild. Er ist das perfekte, fantastische Vorbild. Er hat nie Hilfe unterlassen, wo immer er auch war. Und ich bin sicher, alle von euch könnten irgendeine Hilfsleistung aufzählen. Was war seine erste öffentliche Tat? Hochzeit zu Kana, richtig. Er half, wo er konnte. Er machte aus Wasser einen frischen, unvergorenen, wunderbar schmeckenden Weintraubensaft. Sein Leben war geprägt von Hilfe links und rechts. Aber nicht nur menschliche Hilfe in dem Sinne, wie Kranke helfen oder Tote auferwecken, sondern auch, denken wir an den Missstand im Tempel. Ziemlich am Anfang. Jesus hat es nicht ertragen, wenn es einen Missstand im Tempel gab. Auch wenn das Haus Gottes missbraucht wurde zu einem Geschäftshaus. Gottes Haus ist zur Anbetung des wahren Gottes bestimmt, nicht zu weltlichen Angelegenheiten. Er hat Hungrige gespeist. Er hat sogar am Kreuz, und das war das Fantastische, obwohl er am Kreuz hing, war seine Mutter dort und sein Bruder. Und er sagt: Frau, siehe, dein Sohn. Und zur Frau, siehe, dein Sohn, und zum Sohn, siehe, deine Mutter. Jesus half, wo er konnte. Ja, es ist Gottes Wesensart, seinen Geschöpfen zur Hilfe zu kommen. Als Adam und Eva die Prüfung im Garten Eden nicht bestanden und der sofortige Tod drohte, trat Jesus selbst in den Riss und in die Bresche und sagte: Ich werde den Preis bezahlen. Du musst nicht sofort sterben. Es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Erlösung. Ich selbst werde den Preis bezahlen. Gott ist immer da, wenn Not ist. Vielleicht nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Er rettet unsere Seele vom ewigen Tod. Er schenkt uns Seelenfrieden in Krisenzeiten. Aber nicht immer greift er in unserem Leben so ein, dass wir von Krankheit, Tod, finanziellen Problemen, Schwierigkeiten oder was auch immer sofort befreit und erlöst werden. Gott weiß genau, wofür du diese Probleme brauchst. Vielleicht brauchst du sie, um deinen Charakter für noch schwierigere Zeiten zu festigen. Wie haben denn die Jünger und die Apostel der neuen Christengemeinde, der Urgemeinde gehandelt? Denken wir vor der Bekehrung, bevor Jesus gestorben ist, wie war es da mit den Jüngern? Da kam ein Besessener auf sie zugerannt. Und was taten die 12 Jünger? Schluppdiwupps, ins Boot und weg. Denn der war ja gefährlich, der Mann. Aber Jesus stand da. Jesus stand da. Oder sie haben gestritten, wer ist der Größte unter ihnen? Oder denken wir im Garten Gethsemane, als der Herr Jesus gefangen genommen wurde. Schupp, waren sie weg. Wir sind alle gleich. Wenn es ernst wird, dann zeigt es sich, wo wir wirklich stehen. ob unser Material, unser Glaubensgebäude eines Hauses, kann man es ja vergleichen, ist es auch steingebaut? Is it fireproofed? Bewährt, feuerbewährt? Oder ist es aus Heu und Stoppeln? Dann wird es gleich verbrannt werden. Wie ist unser Charakter? Aber nach der Auferstehung sehen wir, wie wunderbar sich die Jünger bekehrt haben. Lesen wir mal, wie Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat angeklagt sind und was sie dazu sagen. Apostelgeschichte 4, 19 bis 21. Da stehen sie also vor dem Hohen Rat, angeklagt. Und was sagen die beiden? Ab Vers 19, aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sie sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott? Denn es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Und was tat die Gemeinde Gottes? Im Vers 27 lesen wir bis 31. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Also die Heiden und das Volk Israel gegen dich, Christus. Um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, was, ein Versteck? Nein. Dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Indem du dann deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Aus diesem Holz geschnitzt waren die ersten Jünger. Wie war Paulus? Wie oft hat er die Gemeinde ermutigt und ermahnt und gesagt, seid fröhlich in Hoffnung, haltet Stand in Bedrängnis, seid beharrlich im Gebet, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Oder Johannes, der geliebte Jünger, der von Patmos aus noch im hohen Alter für die Gemeinden die Offenbarung schrieb. Sie alle haben sich verändert. Jesus lebte in ihrem Herzen und sie konnten es nicht lassen, die Botschaft zu verkündigen, zur Zeit oder zur Unzeit. Wenn wir lesen wollen, wie Paulus sich verteidigen musste gegenüber der Nachrede, dann können wir das in 2. Korinther 10 bis 12 lesen. Da kann man einiges lesen, was auch Paulus erfahren musste von seiner eigenen Gemeinde. Unterlassene Hilfestellung? Was sagt er in Kapitel 11, 1 bis 3? Möchtet ihr mich doch ein wenig meiner Torheit ertragen, schreibt er hier. Doch ihr ertragt mich ja schon. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Er rang mit der Gemeinde. Und was schreibt er dann über sein Leben, über sein Leiden im Aposteldienst ab Vers 16, wie oft er verfolgt, geschlagen und so weiter wurde? Und wenn ich allein Vers 26 lese, Kapitel 11, 2. Korinther 11, 26, ich bin oftmals auf Reisen gewesen, schreibt er hier, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk. In Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer und in Gefahren unter falschen Brüdern. Ups. Paulus Paulus musste das erleben. Manch einer von uns vielleicht auch. Aber in der Welt und in der Gemeinde leben viele verletzte Menschen. Sie brauchen Hilfe. Und zwar von einem echten Christen, von einem siebenten Tagsadventisten. Willst du sie ihm geben? Hilfe kostet. Es kostet Einsatz. Es kostet Energie. Es kostet Opfer. Vielleicht dein Geld. Bist du bereit, es zu geben? Natürlich muss man auch die andere Seite sehen. Man kann nicht immer helfen. Es gibt Dinge, die man einfach nicht helfen kann. Ich kann keine Krankheiten wegnehmen. Ich kann auch nicht alles weggeben, denn es gibt an jedem, denn es gibt auch Faule, es gibt Ausnutzer, es gibt Schmarotzer. Und da sollte man nicht unbedingt Unterstützung geben, um das nicht zu fördern. Man soll ja seinen Verstand nicht ausschalten, wenn man hilft. Wer arbeiten kann, der soll es tun, damit er nicht anderen zur Last fällt. Es gibt auch diese Seite, die man erwähnen muss. Hilfe heißt allerdings nicht, den Menschen in Unkenntnis und in der Sünde zu belassen oder zu schweigen, wenn es gilt, aufzustehen und für das Rechte einzustehen. Und letztendlich die Frage, wie kann ich einen Charakter entwickeln, der Standfestigkeit, Mut und Feigheit und keine Feigheit zeigt? Ein Zitat, was sehr, sehr wichtig ist, sagt Folgendes: Sünde, die wir hegen und pflegen, ist ein Nährboden, auf dem die Abneigung gegen Gott schneller wächst, als uns lieb sein kann. Wer in ungläubigem Trotz oder störrischer Gleichgültigkeit gegen Gottes Willen beharrt, wird einst das ernten, was er gesät hat. In der ganzen Bibel findet sich kaum eine ernstere Warnung vor dem Spiel mit dem Bösen als die Worte Salomos: Deine Sünde wird dir zur Schlinge, in der du dich selber fängst. Sprüche 5,22. Also, der erste Punkt ist, wenn du eine bewusste Sünde hast, überwinde sie mit Gottes Hilfe. Pflege sie nicht. Wenn du da schon versagst, wie willst du in der Not versagen? Zweitens, echte moralische und geistige Stärke stammt von Gott. Ein Zitat: Keiner von uns ist sicher, schreibt Ellen White hier. Nicht einmal unsere Erfahrungen der Vergangenheit sind eine Garantie, wenn wir nicht so eng verbunden mit Christus leben, als sähen wir ihn. An jedem Tag und in jeder Stunde müssen wir von den Prinzipien der biblischen Wahrheit motiviert sein. Von Gerechtigkeit, von Gnade und von der Liebe Gottes. Jeder Mensch, der moralische und intellektuelle Stärke besitzen möchte, muss sie von der Quelle beziehen, von Gott selbst. Frage dich bei jeder Entscheidung, möchte der Herr das so haben? Mit der aufgeschlagenen Bibel vor dir kannst du deinen geheiligten Verstand und dein reines Gewissen konsultieren. Dein Herz muss vom Geist Gottes bewegt sein, deine Seele von ihm berührt, deine Vernunft und dein Intellekt von ihm geweckt sein. Die heiligen Prinzipien, die in seinem Wort niedergeschrieben sind, werden dich erleuchten und dir den Weg weisen. Ich sage dir, unsere wahre Quelle der Weisheit, Tugend und Stärke ist das Kreuz von Golgatha. Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus ist der einzig zuverlässige Garant für intellektuellen Erfolg und Fortschritt. Christian Service, Seite 118. Im Dienst für Christus heißt es im Deutschen. Wir alle sind mutig, wenn alles gut läuft und wenn uns die Menge wohlgesonnen ist. Aber wie ist es, wenn wir plötzlich alleine stehen? Und die Mehrheit vielleicht einen Irrweg geht. Im Buch Christus ist Sieger steht geschrieben, wir gehen auf die letzte Auseinandersetzung zu. Jetzt ist nicht die Zeit, Kompromisse zu machen. Keine Zeit, unsere Überzeugungen zu verbergen oder zu verstecken. Wenn der Kampf schmerzlich wird, soll niemand zum Verräter werden. Die Christenheit heute hat die größten Erkenntnisse. Wir haben eine Geschichte von ungefähr 6000 Jahren, auf die wir zurückschauen. Und wir müssen aus der Geschichte lernen. Wir haben eine Bibel. Wir haben ein Wort Gottes, welches uns klar sagt, wo wir stehen. Studiere sie. Prediger 12, die letzten zwei Verse aus dem Buch Prediger, sagen eigentlich, worauf es ankommt in unserem Leben. Als Salomo diese 12 Kapitel geschrieben hat und über das Leben nachsinniert hat und er sagen kann, ich habe alles erreicht und alles gesehen und alles erlebt oder vieles erlebt, dann endet er damit, indem er sagt, in Prediger 12, Verse 13 und 14, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Der Glaube ist wichtig. Er ist die Voraussetzung für unsere Erlösung, denn keiner wird aus den Werken heraus oder besser gesagt durch eigenen Verdienst errettet. Keiner. Christus allein hat die Errettung gewirkt. Ihm sei dafür Dank und Ehre. Aber ich werde nach meinen Werken und nach meinen Worten beurteilt. Was du sagst, was du denkst, was du tust, das ist entscheidend. Unterlassene Hilfestellung, dem Herrn nicht zu Hilfe kommen wollen, darf es nicht geben. Der Konflikt, den wir miterleben, ist der letzte auf dieser Welt. Wir befinden uns jetzt mittendrin. Zwei Parteien ringen um die Vorherrschaft. In dieser Auseinandersetzung können wir nicht neutral bleiben. Entweder stehen wir auf der einen oder auf der anderen Seite. Wenn wir uns auf die Seite Christi stellen und ihn vor der Welt in Worten und Werken bekennen, geben wir ein lebendiges Zeugnis, wem wir dienen und wen wir ehren. In dieser wichtigen Periode der Weltgeschichte können wir es uns nicht leisten, irgendjemanden im Ungewissen darüber zu lassen, auf wessen Seite wir stehen. Wow, was für ein Zitat, was für ein Zeugnis für uns. Ihr Lieben, wir Christen und sieben Tag sein müssen so klar sein wie das reine Wasser. Jeder muss wissen, was du glaubst und für was wir stehen. Die Zeit für eine eingehende Herzensprüfung ist längst gekommen. Heute entscheidet es sich, ob du ausgesichtet wirst aus der Gemeinde oder ob du in der Gemeinde stehen bleibst, wenn die starken und scharfen Winde wehen. Gott lässt auch zu, dass in der Gemeinde Irrlehren, Spaltungen, falsche Gottesdienstanbetungen, falsche Musik oder was auch immer eindringt. Und wir können diese zwei Seiten heute gut beobachten. Sie sind schon da. Die eine Gruppe möchte Gott treuer werden. Die andere Gruppe möchte der Welt und den anderen Christen ähnlicher werden. Aber was ruft uns Gott zu? Offenbarung 18,4: Geht hinaus aus Babylon, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Geht hinaus. Gleichgültigkeit und Unfähigkeit sind nicht Frömmigkeit. Interessantes Zitat, nicht wahr? Sobald wir erst einmal begreifen, dass wir ja für Gott arbeiten, werden wir deutlicher als je zuvor fühlen, wie heilig der geistliche Dienst ist. Diese Erkenntnis wird Leben, Aufmerksamkeit und Ausdauer in die Erledigung unserer Pflichten bringen. Die reine, unverfälschte Religion ist durchaus aufs Praktische gerichtet. Nur ernste, aufrichtige Arbeit wird bei der Seelenrettung von Nutzen sein. Wir müssen unsere täglichen Pflichten andachtsvoll erfüllen. So werden wir immer brauchbarer für den Dienst, denn wir sehen unsere Arbeit im Lichte der Ewigkeit. Wir sehen unsere Arbeit im Lichte der Ewigkeit. Was ist denn in der Ewigkeit? Ein Leben mit all den Menschen, die du gewinnen konntest, durch deine Hilfe, durch Gottes Kraft für Christus. Christi Gleichnisse, Seite 338. Es ist schrecklich, schreibt sie hier, es ist schrecklich, die eigene Seele zu verlieren, aber es ist weit schrecklicher, die Ursache zu sein, dass andere Seelen verloren gehen, dass unser Einfluss ein Geruch des Todes zum Tode sein sollte, ist ein furchtbarer Gedanke. Dennoch ist dies möglich. Viele, die bekennen, mit Christus zusammenzuarbeiten, zerstreuen und treiben die Menschen von ihm fort. Deshalb ist die Gemeinde so schwach. Viele erlauben es, sich zu kritisieren oder zu beschuldigen und lassen sich, indem sie Verdächtigungen, neidischen Gefühlen und Unzufriedenheit Ausdruck geben, von Satan als seine Werkzeuge benutzen. Ich denke, das geht mich und es geht uns alle an. Wie gehen wir miteinander um? Und da noch ein starkes Zitat. Der Herr verabscheut Gleichgültigkeit und Untreue in einer Zeit, in der sein Werk vor einer Entscheidung steht. Das ganze Weltall beobachtet mit unaussprechlicher Anteilnahme die letzten Ereignisse in dem großen Kampf zwischen Gut und Böse. Das Volk Gottes nähert sich der Grenze zur ewigen Welt. Was kann da von größerer Wichtigkeit sein, als dass es treu zum Gott des Himmels hält? Zu allen Zeiten hatte Gott Helden, die sich durch ihre moralische Kraft auszeichneten. Und er hat sie auch heute. Gleich Josef, Elia und Daniel, schämen sie sich nicht, sich zu dem ihm gehörenden Volk zu bekennen. Sein besonderer Segen begleitet die Arbeit von Männern der Tat, von Männern, die sich nicht vom geraden Weg der Pflicht abbringen lassen, sondern die in göttlicher Vollmacht fragen, wer steht auf des Herrn Seite? Propheten und Könige, Seite 103. Ihr Lieben, ich weiß, es ist eine harte Speise, auch für mich. Und wir müssen uns fragen, wo stehen wir heute als Gemeinde und was wird die Zukunft noch bringen? Seit vielen Jahren haben wir damit gerechnet, dass in den USA ein Sonntagsgesetz erlassen wird, schreibt Ellen White. Und jetzt, wo diese Bewegung Wirklichkeit geworden ist oder Wirklichkeit wird, fragen wir, wird unser Volk hier seine Pflicht erfüllen? Können wir nicht dazu beitragen, das Banner hochzuhalten und solche Männer mit der Verantwortung zu betrauen, die auf die religiösen Rechte und Freiheiten auch achten? Die Zeit rückt schnell näher, in der jeder, der es vorzieht, Gott zu gehorchen, statt Menschen Unterdrückung zu spüren bekommt. Sollen wir etwa Gott durch unser Schweigen entehren, wenn seine heiligen Gebote mit Füßen getreten werden? Während der Protestantismus durch seine Haltung Rom gegenüber immer mehr Zugeständnisse macht, wollen wir erwachen, um die Lage zu begreifen. Lasst uns den vor uns liegenden Kampf in seinem wahren Sachverhalt erkennen. Die Wächter sollen jetzt ihre Stimme erheben und die Botschaften verkündigen, die die gegenwärtige Wahrheit für unsere Zeit darstellt. Siehe Offenbarung 14. Die drei Verhängnisbotschaft. Lasst uns den Leuten zeigen, an welcher Stelle der prophetischen Geschichte wir heute stehen. Das müssen sie verstehen und wissen. Den Bewohnern unseres Landes, schreibt sie weiter hier, sie spricht da von Amerika und ich denke, das Gleiche gilt für Deutschland und für Europa und für die ganze Welt. Den Bewohnern unseres Landes muss bewusst gemacht werden, dass sie der Ausbreitung dieses höchst gefährlichen Feindes für die bürgerliche und religiöse Freiheit widerstehen müssen. Sollen wir mit verschränkten Armen dasitzen, heißt es hier weiter, und in dieser Krise nichts tun? Helfe uns Gott, dass wir endlich aus unserer Betäubung aufwachen, die uns seit Jahren befallen hat. Wir dürfen in einer Zeit wie dieser allein auf Christus vertrauen. So wie David das oft erlebt hatte und er betete, als er das erkannte. Ihr kennt den Text. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz. Und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Einen festen. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Möge das doch unser Gebet sein. Jeden Tag. Als Dominik Brunner starb an dieser S-Bahn in München, sagte ein junges Mädchen zu der Presse wie folgt: Er hat sein Leben für mich gegeben. Ich danke ihm so sehr, dass er uns alle vier beschützt hat, sagt sie weiter. Ich werde ihn immer als Held in meinen Gedanken behalten. Wenn Jesus, der ohne Sünde war, für mich und dich freiwillig gestorben ist, und zwar bewusst aus Liebe, ist er nicht liebenswert? Möchten wir nicht betrachten und sagen, welch einen wunderbaren, sanftmütigen, treuen Gott wir doch haben, der zu uns steht, auch wenn wir selbst in Krise gefallen sind? Er hat sein Leben für uns gegeben. Er tat, was wirklich zählt. Er hat seine Hilfe nie zurückgehalten. Er hat alles gegeben. Er ist keiner unterlassenen Hilfestellung wie die Bewohner von Meros schuldig geworden. Und wie ist es mit mir und mit dir? Willst du, o lieber Mensch, Gott zu Hilfe kommen? Und durch Gottes Kraft Menschen retten? Jesus hat es getan. Willst du es auch tun? Amen.